bereits für verfolgte Christen betet. Das ist so unglaublich wichtig und die spüren, dass wir für sie beten. Ganz am Schluss meines Vortrags habe ich einen Film, der zeigt, was das auswirkt, wenn wir beten. Da passiert ganz viel. Die spüren das und geben uns sogar das Feedback, dass sie gespürt haben, dass für sie gebetet wurde. Ja, ich stelle mich kurz vor. Ich glaube, viele von Ihnen kennen meinen Kollegen Peter Siemens, ein wunderbarer Kollege, der ganz, ganz intensiv eine Leidenschaft hat für verfolgte Christen. Leider ist es so, dass er so langsam in den Ruhestand geht, ist jetzt 67. Und ja, ich bin schon länger bei Open Doors und hatte aber sonst andere Postleitzahlengebiete, aber Ihr Gebiet ist mir jetzt vorerst auch übertragen worden, so bin ich heute hier. Mein Name ist Christine Faber, ich bin 36 Jahre verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, die auch mit ihren Ehepartnern für die Sache Jesu unterwegs sind, 5 Enkelkinder, davon sind ein Zwillingspärchen sogar dabei. Und wir waren lange mit unseren Kindern in Ostafrika in der Mission und haben das sogar als Familie entschieden, das zu machen. Die Kinder waren Teenager, als wir uns dazu entschlossen haben, das zu machen. Und das hat sie sehr geprägt, diese Zeit. Und mich auch. Und ich habe am Anfang einen kleinen Bibeltext, der dann aber hineinmündet in ein Schlüsselerlebnis, was ich in Afrika gemacht habe, was auch mit heute mit Pfingsten zu tun hat. Und ich möchte gerne auch beginnen mit dem ersten Bibelwort. Jetzt gucke ich mal, wie ich mich hinstelle, damit man das auch sehen kann. Ich rück das mal ein bisschen zur Seite, ja? Ist das okay, wenn man das macht? Ein bisschen nach links, genau. Vielen Dank. Ja, so kann man sehen, schön. Und zwar, bevor Jesus in die Herrlichkeit ging, seine Kreuzigung und seine Auferstehung, hat er etwas hinterlassen, was seine tiefste Sehnsucht ist. Und das finden wir im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Und dort sagt er, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, damit meint er den Vater, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also genau so, wie Jesus mit dem Vater eins ist, so möchte er mit uns eins sein. Das ist schon mal an sich ein Ding, wenn man das liest, oder? Die gleiche Einheit, die er mit dem Vater hat, möchte er mit uns praktizieren. Das ist schon mal sagenhaft, die geht aber weiter. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und der Hammer ist, hier steht am Anfang, die gleiche Herrlichkeit, die Jesus vom Vater hat, möchte er an uns weitergeben. Ist das nicht ein Ding? Also das muss man sich wirklich auf dem Munde zergehen lassen, was hier steht. Er will mit uns eins sein und die gleiche Herrlichkeit, die er vom Vater hat, möchte er an uns weitergeben. Er behält sich nichts zurück, er gibt alles weiter. Und diese Einmütigkeit ist die Voraussetzung dafür. Hier steht etwas, was wichtig ihm ist. Seine tiefste Sehnsucht, Jesu Sehnsucht, bevor er ans Kreuz ging, dass er, was er hinterlassen hat. Und das hohenpriesterliche Gebet zeigt es mehrmals, sagt, ich möchte, dass ihr eins seid. Das ist sein Herzenswunsch. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und ich würde gerne eine kleine Reise mit euch machen durch die Apostelgeschichte. Und hier sehen wir mal, was passiert, wenn Menschen tatsächlich das ergreifen, diese Einmütigkeit, und was da der Herr in der Lage ist zu tun. Wir schauen in Apostelgeschichte 1,14, dort steht, alle verharrten einmütig im Gebet. Ich habe immer gelb das, was die Jünger gemacht haben, und dick weiß das, was Gott gemacht hat. Alle verharrten einmütig im Gebet, in dem Obergemach. Wir kennen das, bevor Pfingsten war, hat der Herr Jesus, bevor er in den Himmel auffuhr, den Jüngern gesagt, bleibt zusammen. Das waren etwa 150 Leute. Bleibt zusammen und dann werdet ihr sehen, was passiert so ungefähr. Dann werdet ihr ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe, so steht es in Apostelgeschichte 1,8. Und hier sehen wir, sie waren tatsächlich einmütig im Gebet, aber die Geschichte geht weiter. Sie waren alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Habt ihr euch vielleicht auch mal gefragt, was haben die denn da eigentlich gemacht? Die Übergangszeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Was haben die denn da in dem Obergemach wohl gemacht? Also ganz sicher haben sie gebetet, das kann man schon von ausgehen. Aber ich glaube Folgendes, und das ist das, sage ich jetzt mal aus dem Bauch, das steht jetzt hier nicht. Und deswegen sage ich, das steht jetzt nicht in der Bibel. Aber ich habe mir einfach nur Gedanken gemacht. Und was mache ich, wenn ich mit Leuten zusammen bete und etwas von Gott erwarte? Ganz ehrlich, da passiert was in mir, in dieser Zeit. In dieser Zeit denke ich, wenn ich jetzt die Gegenwart Gottes wirklich mir vorstelle, Gott ist wirklich hier und ich möchte genau das, was er mir verheißen hat, ich möchte mit der Kraft ausgerüstet werden. Aber wie gehe ich mit meinem Bruder und wie gehe ich mit meiner Schwester um? Und plötzlich im Gebet fallen mir Dinge ein, die irgendwie nicht korrekt sind, wo ich Sachen gemacht habe, die nicht in Ordnung waren. Und genau das habe ich mal gemacht. Ich war in einer Vorbereitungszeit im Gebet und wir haben genau hierfür gebetet, was hier steht, dass der Herr seinen Geist über uns ausgießt, dass er uns ausrüstet mit seiner Kraft. Und ich war auch etwa mit 100 damals jungen Menschen zusammen. Ich war 20 Jahre alt oder 21 und wir waren auf so einem Jüngerschaftstrainingscamp, kann man sagen, ja. Und wir haben auch gebetet. Und plötzlich wurde uns klar, wir müssen unsere Sachen in Ordnung bringen. So wie wir sind, ist es so, dass wir einfach eine Menge verursacht haben in unserem Leben, was den Heiligen Geist betrübt hat. Und wir können den Heiligen Geist verdrängen, aber wir können ihn auch einladen. Und das Verdrängen sah bei mir so aus, ich sag's mal ganz ehrlich, war damals 20, ich habe mit jungen Männern kokettiert, ohne was wirklich von ihnen zu wollen. Das ist fies, sowas zu machen. Und ich habe tatsächlich einem Freund einen Brief geschrieben, habe gesagt, es tut mir leid, dass ich mit dir kokettiert habe. Ich habe das einfach so gemacht und ich bitte dich um Vergebung für mein Verhalten. Dann ist mir aufgefallen, dass ich unwahrscheinlich rebellisch zu meiner Mutter war. Also es ist einfach passiert. Ich war sehr unangenehm ein paar Jahre in meinem Leben und ich habe ihr einen Brief geschrieben, habe gesagt, bitte verzeih mir, das, was ich hier, wie ich dir gegenüber war, das war nicht fair und du hast so viel für mich investiert und es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Und so habe ich Dinge einfach, Briefe geschrieben, in Ordnung gebracht. Ich sage euch das ganz offen. Das haben alle von uns gemacht. Nicht nur ich, sondern auch meine Freunde und alle die vielen 100 Leute haben ihr Leben in Ordnung gebracht. Sie haben ihre Beziehung zu ihren Verwandten, zu ihren Eltern, zu ihren Freunden in Ordnung gebracht. Und am Ende dieser 2 Wochen, die wir beieinander waren und uns vorbereitet haben, haben wir ein Fest zur Ehre Gottes veranstaltet. Und tatsächlich ist es so, dass der Heilige Geist gefallen ist. Also gefallen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Er hat uns berührt, er hat uns bewegt. Wir waren wie offene, leere Gefäße. Wir haben gesagt, Herr, komm, erfülle unser Leben, erfülle unser Herz. Gib uns deine Kraft, denn nur mit der Kraft Gottes kann man Jesus wirklich richtig nachfolgen. Und ich habe das wirklich persönlich erlebt, dass Gottes Liebe in einer derartigen Weise in mein Leben gekommen ist, wie ich das menschlich nicht machen kann. Und vorher war mein Glaubensleben wie so eine Zickzackkurve. Ich habe mich bemüht und dann bin wieder runter und wieder bemüht und wieder klappt es nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe das nicht so klasse hingekriegt. Aber nachdem, wie es hier steht, der Herr mich ausgerüstet hat mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, fiel es mir ganz leicht, ihm nachzufolgen. Ich merkte plötzlich, ist eine Leidenschaft, eine Liebe in mir, die mich dazu drängt, Gott gefallen zu wollen, was nicht aus meiner Kraft kommt, sondern wo Gott kommt und sagt und mir geholfen hat, dass ich gefallen will. Ich will seinen Weg tun, ich will ihn erkennen, ich will Bibel lesen, weil die Bibel mir Kraft gibt. Und ich bekomme Segen, indem ich Bibel lese. Es macht Spaß, es ist nicht mehr Anstrengung, Pflichtgefühl, Krampf, sondern Gottes Kraft ist reingekommen, was ich nicht selbst machen kann. Und ich stelle mir so ähnlich vor, das, wie gesagt, ist meine Interpretation jetzt hier, dass das Ähnliche auch die Jünger gemacht haben. Aber wir schauen, wie die Geschichte weitergeht. Hier wurden sie alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und dann gucken wir in die Apostelgeschichte weiter. Wie sieht es aus? Ein paar Verse weiter in Apostelgeschichte 4. Als jene den Bericht, hier war es so, die Apostel waren im Gefängnis bereits und die Gemeinde hat gebetet, sie kennen die Stellen sicher und dann wurden sie freigelassen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Als jene den Bericht der freigelassenen Apostel vernommen hatten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Also wieder sehen wir diese Voraussetzung Einmütigkeit. Das heißt, nicht alle sind einer Meinung. Einmut heißt, ich wertschätze den anderen. Ich wertschätze seine Andersartigkeit. Ich wertschätze ihn. Und ich mache mich eins mit seinem Gebet vor Gott. Und beteten. Als sie so gebetet hatten, also in Einmut, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. An der Stelle, ganz ehrlich, frage ich mich, waren da eigentlich die gleichen Leute bei, die anfangs auch zu den 150 gehörten? Gab es da Überschneidungen? Ich weiß es nicht, möglich ist es. Und verkündeten das Wort Gottes unerschrocken. Und hier sehen wir was, eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Wir alle wollen ein Zeugnis sein für andere Menschen. Wir wollen ein Leuchtturm sein, dass Menschen erquickt werden, wenn wir in ihrer Nähe sind, dass sie zu Jesus hingezogen werden. Und hier sehen wir, wie das geht. Den Mut, wirklich Gott zu bezeugen, auch vor unseren Arbeitskollegen oder an der Kasse oder an wo immer wir uns befinden, wo sich die Gelegenheit ergibt, das macht der Heilige Geist in unserem Leben. Er bringt das, er bringt uns dazu, ohne Furcht zu sein. Er bringt uns dazu, mutig zu sein und das Bedürfnis zu haben, anderen Menschen diese ansteckende Botschaft weiterzugeben, weil wir selber angesteckt sind. Und das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes, unerschrocken Jesu Wort zu verkündigen, genau das, was unsere verfolgten Brüder und Schwestern tun. Aber ich möchte noch mal eine Geschichte weitergehen. Apostelgeschichte 5. Sie waren alle einmütig in der Säulenhalle, wieder einmütig. Umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Haben sie die jetzt hinzugeholt oder wurden sie hinzugetan? Für mich klingt diese Form eine Passivform, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und alle geheilt wurden. Hier fragt man sich doch, kann es sein, dass sie so ansteckend waren durch die Kraft Gottes, die in ihnen wohnte, dass Menschen sich davon magnetisch angezogen fühlen? Ich habe mal erlebt, da waren unsere Kinder noch im Kindergarten, dass ich, als ich die Kinder abgeholt habe, habe ich immer mit ihnen gespielt und sie durch die Luft gewirbelt und Flugzeug gespielt, was man so macht als Eltern. Und dann fragte mich eine Frau, sag mal, woher nimmst du eigentlich immer deine Kraft? Und dann habe ich sie gefragt, weißt du was, wenn du Lust hast, können wir doch heute Nachmittag mit unseren Kindern am See schwimmen gehen, dann sage ich dir mehr davon, wenn du möchtest. Dann sind wir beide schwimmen gegangen und ich habe ihr erzählt, woher ich meine Kraft nehme. Und dann war sie sehr, sehr aufgeschlossen. Und ich denke, genauso kommt das von alleine. Der Herr fügt hinzu, weil die Jünger eine magnetische Ausstrahlungskraft hatten, was Menschen angezogen hat. Und ich finde es so schön, wie das einfach organisch wächst. Das ist kein Krampf, das ist nicht, oh, ich muss jetzt noch jemanden bekehren. Ich muss das jetzt machen. Da kommt keine Freude rüber, da kommt keine Kraft, kein Esprit rüber. Ja, ich sag's mal so. Das kommt von innen nach außen, nicht andersrum. Und hier steht, dass sogar alle geheilt wurden. Das finde ich auch erstaunlich, weil ich sehe in der Bibel oft den Zusammenhang zwischen Einmütigkeit und der Herr fügt Menschen hinzu und tut Wunder. Und das ist auch ein Zusammenhang. Und ich habe diesen Zusammenhang einmal sehr krass in der Mission erleben dürfen. Und jetzt komme ich zu diesem Schlüsselerlebnis. Und zwar wurden wir als ich habe mit Gospel Fire International gearbeitet damals, und wir wurden gebeten von Pastoren in der Turkana-Wüste, bitte kommt zu uns, macht eine Großevangelisation. Das haben sie uns gesagt. Und wir hatten eigentlich einen anderen Ort auf unserer Agenda, nämlich daneben, der hieß Lokichokio. Und dort wollten wir eigentlich hin, weil die Menschen dort Jesus noch nicht kannten. Aber die Pastoren in Lotwa sagten, nein, wir beten und fasten, wir wollen, dass ihr kommt. Und jetzt haben diese Pastoren, mein Mann kann das bezeugen, der hat in der Vorbereitungsarbeit sich dort aufgehalten und hat das mit begleitet, die Vorbereitung. Und er sagt, er hat sowas noch nie erlebt, dass Pastoren verschiedener Couleur, also ich sage jetzt mal, da waren Episkopale, da waren Anglikanische, da waren Evangelische und verschieden auch Pfingstgemeinden, da war alles dabei. Und alle diese Pastoren haben sich vereinigt. Und haben zusammen gefastet und gebetet. Sie hatten so einen Berg in diesem kleinen Ort Lotwa. Das sieht aus wie so eine Vulkanlandschaft, Halbwüste. Und da sind die Pastoren auf diesen Berg gegangen und haben in Einmütigkeit, wie das hier steht, zusammen gebetet, dass wir doch bitte, bitte kommen und haben diese Evangelisation im Gebet vorbereitet. Vielleicht viel mehr, wie wir das als Team gemacht haben. Und jetzt kommt's. Wir kommen in diesen Ort und wenn ihr vielleicht mal Fernsehen geguckt habt, dann habt die Turkana-Leute, sind die, die die vielen Ketten um den Hals tragen, schmalen Hals, ja, und ich weiß nicht, wie viele Ketten. Wenn man die abnimmt, fällt das Genick zusammen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Jedenfalls diese eigentlich Nomadenstamm, ja, da sind wir hin. Und diese Stadt hatte vielleicht 40.000 Einwohner, so ungefähr. Und wir haben dort unser Equipment aufgebaut. Und unglaublich viele Menschen, auch Nomaden, man sah das richtig an den Kleidern. Und arme Menschen, traumatisierte Menschen, ganz unterschiedliche Menschen kamen auf diesen Platz zusammen, eng an eng. Man multipliziert immer so Quadrate, wenn man so ungefähr rausfinden will, wie viele Leute kommen. Und es sind 20.000, auf so ungefähr die Zahl von Menschen, die gekommen sind. Das war erstmal ganz erstaunlich. Wir haben gedacht, wo kommen die denn alle her jetzt hier? Sie brachten Leute in Schubkarren, die gelähmt waren. Also das war unglaublich, was da an Menschen zusammenkam. Und meine Aufgabe war es, von der Bühne aus zu beten, nicht allein, noch mit anderen. Wir haben einfach nur gebetet. Aber dadurch kann ich das sehr gut bezeugen, was als nächstes passiert. Wir hatten eine Lobpreiszeit, ähnlich wie wir das gerade hatten. Und unter der Lobpreiszeit habe ich Folgendes gesehen. Krücken wurden hochgehalten. Ihr seht hier, wie Krücken hochgehalten wurden. Wir haben noch überhaupt für nichts gebetet. Wir haben einfach nur den Herrn angebetet. Und ich sah von oben, während ich betete, sah ich, hier ist ein Pulk von Leuten, die offensichtlich sowas wie Halleluja schreien. Die Sprache habe ich da nicht verstanden. Aber man merkte, die Arme gingen hoch und es war irgendwie eine ganz große Freude da. Dann ging hier irgendwas, dann ganz da hinten. Man sah immer so einen Pulk von Leuten, die irgendwas ganz besonders priesen. Und ich habe mich gewundert, was passiert da eigentlich? Was macht denn der Herr? Anscheinend macht der Herr, ohne dass wir irgendwas tun, tut er hier irgendwas. Und am nächsten Morgen war mir klar, was der Herr da getan hat. Und das war, als wir am nächsten Morgen aufs Feld kamen und alles aufgeräumt hatten, damit wir die nächste Veranstaltung starten konnten. Und folgende Dinge lagen auf dem Feld rum, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Das ist Jesus Christus. Und das ist Einmütigkeit. Es sind noch viel mehr Menschen geheilt worden als das, was ich hier zeige. Aber ich sage jetzt nicht, dass immer alle geheilt werden. Ich mache jetzt keine Lehre daraus, überhaupt nicht. Ich kann nur bezeugen, aus dem, was ich selbst gesehen habe, dass der Herr handelt, wenn Menschen einmütig sind. Dass der Herr aber auch nicht handelt, wenn Menschen nicht einmütig sind, das kann ich leider auch bezeugen. Wir haben viele, viele Orte besucht und ich habe einen Ort, den möchte ich besonders an der Stelle hervorkehren, den haben wir besucht, der heißt Kitui. Und in diesem Ort waren die Pastoren alle zerstritten und das hatte ganz große Auswirkungen. Und wir haben dort unser Equipment aufgebaut und wir merken, nichts passiert. Da passiert einfach gar nichts. Wir haben für die Leute gebetet, gar nichts passiert. Und dann war einer so mutig und wir haben immer vormittags auch Lehre gegeben, also Jüngerschaft und Leiterschaftskurse, und hat die Pastoren hat gesagt, bitte versöhnt euch. Ich spüre, hier ist was nicht in Ordnung. Bitte versöhnt euch miteinander, damit der Herr eure Stadt erreichen kann. Die Stadt war voll gemüllt. Jedes Mal hörte man nachts den Muezzin. Wir konnten kaum schlafen. Es war stinkig. Ich sage wirklich, das war auch äußerlich stinkig, dieser Ort. Und die Pastoren ließen sich ansprechen auf diesen Punkt hin und haben sich versöhnt. Sie sind sogar nach vorne gekommen. Also es waren aus verschiedenen Gemeinden Pastoren, haben sich umarmt und haben geweint. Und unter den Zuhörern waren ganz viele Menschen aus sehr verschiedenen Gemeinden, die dort vorhanden waren, haben mitgeweint, weil sie gesehen haben, dass ihre Pastoren sich miteinander aussöhnen. Und jetzt kommt's. Die Veranstaltung danach lief ganz anders. Die Menschen erlebten Gott, nachdem die Pastoren sich versöhnt hatten. Und es zeigt einfach was. Der Heilige Geist, sage ich ganz ehrlich, so kann ich es aus meinem Leben sagen. Und deswegen achte ich so sehr darauf mit allen Menschen, wenn es an mir liegt, irgendwie im Frieden zu sein. Der Heilige Geist wird getrübt. Das weiß ich aus meinem Leben, wenn ich nicht vergebe. Ich kann den Heiligen Geist aus meinem Leben zurückdrängen, wenn ich anderen Vorwürfe mache oder wenn ich irgendwas Fieses vor mich hinnuschel. Das mache ich manchmal, ganz ehrlich. Manchmal bin ich sauer und schnabbel vor mich hin, bin eingeschnappt und ärgere mich über irgendwelche Kleinigkeiten oder auch Großigkeiten. Auf jeden Fall, ich merke irgendwo, ich kann den Heiligen Geist betrüben und ich will das nicht. Ich möchte die Menschen in meiner Umgebung wertschätzen, weil Jesus, und das ist mir so aufgefallen, auch mit eurer Krone, ich finde das so schön, dass ihr die Dornenkrone habt, das hat Jesus so wahnsinnig viel gekostet, am Kreuz zu sterben. Das war so furchtbar für ihn, dass ich denke, können wir nicht die Kleinigkeit aufbringen, uns wenigstens zu versöhnen, um ihm zu ehren damit. Denn das würde sein, das würde alles zunichte machen, was er für uns getan hat, wenn er uns vergibt und wir kriegen das nicht hin, unseren Brüdern und Schwestern zu vergeben, mal ganz ehrlich. Das spricht mich einfach an. Ich habe so die Krone gesehen, dachte, wow, Herr, du hast so viel für mich getan. Ich will allen vergeben in meinem Leben und ich möchte Menschen freilassen. Ich möchte wirklich, ich möchte die Menschen lieben, die um mich rum sind, egal wer und wie sie sich verhalten. Und es gibt in dem Magazin, was ich auf die Stühle ausgelegt habe, gibt es auch einen kleinen Gebetskalender. Und da war so ein krasses Anliegen gestern drin. Und zwar ist das ein Anliegen aus Vietnam. Ich möchte das vorlesen, weil mich das tief beeindruckt hat. Weil sie Christin ist, wurde Thuy von ihrer Nachbarin mit einem Stock so auf den Kopf geschlagen, dass sie 14 Tage ins Krankenhaus musste. Dennoch hat Thuy ihrer Nachbarin vergeben und sogar die Hälfte der Geldstrafe für sie übernommen. Bitten wir Jesus, dass durch Thuys Verhalten das Herz der Nachbarin verändert wird. Sie hat die Hälfte der Geldstrafe, obwohl sie selber so gelitten hat, ihrer Nachbarin erlassen. Wenn das nicht so ist, wie Jesus ist. Wir erleben das oft, das ist jetzt ein Beispiel, dass Gott unwahrscheinlich durch so ein Verhalten wirkt und ganz viele Menschen zum Glauben kommen, weil die Christen bereit sind, ihren Widersachern zu vergeben. Und das, was mich tief beeindruckt, ich bin jetzt im 5. Jahr bei Open Doors, was mich tief beeindruckt ist, dass ich, wo immer ich hinschaue, ob nach den Anschlägen von Sri Lanka zum Beispiel oder im Iran, im Irak, dass die Menschen, die verfolgt werden, das Erste, was sie tun, ist, Herr, ich will nicht das Böse mich zerfressen lassen. Ich will vergeben. Bitte gib mir die Kraft zu vergeben. Auch in Nigeria kommen wir gleich zu. Und das beeindruckt mich. Und ich glaube, dass das den Herrn verherrlicht und dass dadurch der Herr in einer mächtigen Weise unter uns wirken wird, wenn wir in dieser Weise von unseren verfolgten Geschwistern lernen und das ihnen eben ebenso tun. Ich würde gern noch beten, bevor ich in den Bericht einsteigen möchte. Wer will, kann mitbeten. Herr Jesus, ich danke dir einfach für das, was du heute Morgen uns gezeigt hast. Und ich danke dir vor allen Dingen, dass du für uns gestorben bist und so bereit warst, so bestialisch gepeinigt zu werden. Lieber Herr, du bist hier. Und du weißt, dass wir oft keine Kraft haben, das Richtige zu tun oder zu vergeben oder anderen Menschen von dir weiterzugeben. Herr Jesus, und ich bete um deine Kraft für uns alle. Ich bete, dass dein Heiliger Geist unter uns Raum findet und dass wir nicht zulassen, dass das Böse unser Herz erobern kann. Herr Jesus, ich bete für mich und für meine Geschwister hier, dass wir lernen zu vergeben, dass du uns die Kraft dazu gibst, dass wir jeden Menschen in unserer Umgebung wirklich wertschätzen, wie du es getan hast und bereit warst, für diesen Menschen zu sterben. Herr Jesus, gelobt seist du. Und Vater, ich bete auch für die weiteren Berichte, dass du unser Herz berührst und dass du in uns Leidenschaft entfachst, für verfolgte Christen zu beten. Amen. Ja, wie jeder Referent fange ich auch an mit dem Weltverfolgungsindex. Den habt ihr sicher schon häufiger mal gesehen. Dieses Jahr sprechen wir von 360 Millionen Christen, die an einem hohen Maß von Verfolgung leiden. Vor 3 Jahren waren das noch 245 Millionen. Also ihr merkt, wie sehr das rapide ansteigt. Und es zeigt so ein bisschen auch, in welcher Phase der Weltgeschichte wir gerade leben. Man könnte denken, ja, aber wir beten doch für die verfolgten Christen. Warum steigt denn das immer mehr an? Was interessant ist, dabei zu erwähnen, dass gerade die Länder, die vom arabischen Frühling betroffen waren, einen ganz starken geistlichen Aufbruch erleben. Und ich nehme jetzt mal einfach Ägypten als Beispiel hier. Ägypten hat in den letzten 3 Jahren sind 6,7 Millionen Menschen, allein in Ägypten, haben sich für Jesus Christus entschieden. Ist das nicht krass? Ein Land, wo man denkt, ja, die Kirchen wurden zerstört, die manche Christen ermordet, wie kann das denn sein? Schauen wir uns Syrien an. In Syrien, wir denken, alles ist zerstört und das ist es wirklich. Aber weil die Christen genau das praktizieren, was ich eben gesagt habe, ist es so, dass ganz viele Muslime zu Jesus Christus finden. Die Muslime sind desillusioniert von der Gewalt, genauso auch im Iran und auch im Jemen. Sie verstehen nicht, warum der Islam, der für sie als Friedensreligion rüberkam, jetzt so gewalttätig ist oder so stark einfach zerstörerisch wirkt. Und deswegen suchen sie nach Wahrheit. Und die Hälfte der syrischen Christen hat die Gemeinden und ihr Land verlassen und sind geflüchtet. Aber dort, wo die Kirchenbänke leer geworden sind, sind heute suchende Muslime, füllen die Gemeinden und die Kirchen. Und wir haben nicht genug Lehrer, um diese Leute in den Glaubensgrundlagen zu unterweisen. Und selbst in den Erdbebengebieten gibt es viele Ordensgemeinschaften, Kirchen, Klöster, Gemeinden, die ihre Pforten öffnen, auch für die Muslime und diesen Muslimen dienen. Und viele kommen zum Glauben, auch in den Erdbebengebieten. Ist das nicht krass? Und das ist, wie Gott das macht. Und das ist so bewegend einfach. Gott tut was. Und die größte Erweckung weltweit, wo glauben Sie oder wo glaubt ihr, dass die gerade stattfindet? Vielleicht weiß das schon jemand. Nie? Im Iran, im Untergrund vom Iran, ist gerade die weltweit größte Erweckung. Und wenn wir Erweckung haben wollen, mal ganz ehrlich, dann lass uns doch da hinschauen, gucken, wie die das machen. Wenn wir wirklich Erweckung haben wollen, wirklich, wirklich Erweckung haben wollen, dann lass uns verbünden mit unseren verfolgten Geschwistern. Denn da ist gerade Erweckung. In Syrien ist Erweckung. In Ägypten gibt es erweckliche Züge. Im Iran ist Erweckung. Im Untergrund von China ist Erweckung. Im Untergrund von Algerien ist Erweckung. Lass uns da hinschauen, wenn wir wirklich wissen wollen, wie Erweckung funktioniert. Dann lass uns da reingucken. Gucken, was machen die denn? Was läuft denn da? Wie wirkt denn der Herr? Und ich habe an meinem Leben festgestellt, seitdem ich bei Open Doors bin, und ich könnte jetzt auch HMK oder AVC, es gibt auch andere Glaubenshilfswerke, die das Gleiche tun. Aber wenn ich da hinschaue, dann sehe ich einfach, dass ich lernen kann von meinen verfolgten Geschwistern. Und indem, dass ich von ihnen lerne, kommt das Erweckliche zu mir. Ich bete für meine verfolgten Geschwister und sie brauchen mein Gebet, aber ich bekomme ihre erwecklichen Erfahrungen mit und ich habe dann Teil daran, was da passiert, durch meine Gebete. Und so kommt eine Wechselbeziehung zustande, wo wir erweckt werden durch das, was unsere verfolgten Geschwister erleben. Ist das nicht schön? Wenn wir uns hier diese Gebiete anschauen, zwischen dem 10. und 40. Breitengrad leben etwa 2/3 der Menschheit. Und die meisten von denen haben überhaupt keinen Zugang zum Evangelium. Wir können da auch keine Missionare hinschicken. In diesem Fenster sind nur 15% der Missionare, 85% sind nicht in diesen heißen Gebieten tätig, weil es gar nicht geht. Also wie viel mehr macht es Sinn, wenn wir für unsere verfolgten Geschwister beten, damit sie das Evangelium dort verkündigen? Liegt doch auf der Hand, oder? Also haben wir eigentlich Teil an dem, was an Erweckung auf der Welt geschieht, wenn wir dafür beten. Wir haben sogar Teil an Weltevangelisation. Wir, die wir hier in, wie heißt ihr Ort, Sülbach, die wir hier leben. Wir haben Teil an Weltevangelisation, wenn wir für diese Menschen beten. Ist das nicht krass? Und das können wir sogar vom Sofa aus machen. Ich gehe mal noch weiter. Das ist das, was wir in diesen Ländern machen. Wir sind in über 70 Ländern tätig. Und wir machen zum Beispiel Schmuggeln von Bibeln, Literatur, übrigens auch nach Nordkorea, überall hin. Wir machen Seminare auch gerade im Iran, in China, im Untergrund. Man muss sich vorstellen, die ganzen großen Kirchen, auch Algerien, gehen in den Untergrund. Das werden ganz kleine Kirchen. Die brauchen ja alle Leiter, die ihnen helfen, auch in der Bibel Fundamente zu bekommen. Und deswegen machen wir das, damit auch diese kleinen Gruppen stark werden im Glauben. Dann natürlich Nothilfe, Unterkünfte, Indien. Gerade werden total viele Christen in Indien verfolgt. Die Familien werden auseinandergerissen. Die haben kein Zuhause mehr. Und so helfen wir ihnen, das zu finden. Dann natürlich Existenzgründungshilfen. Einfach eine Hilfe für Pastoren, die ihre Gemeinden verlassen müssen, weil sie sonst ermordet werden. Wir helfen ihnen, einfach irgendwie eine neue Existenz aufzubauen. Auch in Syrien helfen wir ganz vielen beim Aufbau ihrer Häuser oder bei Existenzgründung. Und natürlich besuchen wir Menschen, die hohe Verluste erlebt haben. Wir haben auch viele Traumazentren errichtet, gerade in Nordafrika auch, um Menschen zu helfen, die traumatisiert sind. Nigeria auf Platz 6 von den 50 Ländern, die am stärksten verfolgt werden. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum kann das sein, wenn 46% sich als Christen bezeichnen und 46% als Muslime, wieso können denn die Muslime in diesem Land so ihr Unwesen treiben? Wir denken an die Boko Haram, viele von euch haben gehört, wie die Schulmädchen verschleppt wurden. Dann die Fulani-Hirten, die militant sind, die christliche Dörfer verwüsten. Und dann gibt es noch die ISWAP, das ist die westafrikanische IS und so weiter. Wenn wir das sehen, dann sehen wir, dass der Islam Fuß fassen kann, weil die Christen nicht stabil sind. Wir sehen das gerade in Nigeria, das ist eines der Länder, was auf der Korruptionsskala ganz weit oben ist. Und das liegt daran, dass auch, muss ich leider sagen, Pastoren und Christen verwickelt sind in Korruption. Die Regierung ist verwickelt in Drogengeschäfte und Korruption. Und das liegt daran, weil die Christen zwar alle evangelisiert wurden, sage ich jetzt mal so, ja, sie wissen, wie man zu Gott kommt, aber sie haben keine Jüngerschaft erlebt. Man hat eben ihnen nicht erzählt, wie sie zum Beispiel damit umgehen, mit Ehebruch, Lügen, Stehlen. In der Schamkultur spricht man das nicht an. Und deswegen ist das so wichtig, den Menschen zu helfen, einen klaren Stand zu beziehen. Und deswegen setzen wir uns dort ein mit Seminaren, gerade in Nordafrika, um dem einfach Einhalt zu gebieten und die Menschen zu stabilisieren. Und wir sehen Auswirkungen. Da, wo wir Seminare machen, kommen immer mehr Menschen wieder in die Kirchen zurück, wo sie vorher die Kirchen verlassen haben aus Angst. Sie bekommen Mut und sie bekommen genau das, dass der Heilige Geist in ihrem Leben wirksam wird und sie plötzlich einen Stand beziehen können in der Gesellschaft. Und wir sehen jetzt einmal eine Familie, die ich herausgreifen möchte, um an dieser Familie zu zeigen, was Gott in der Lage ist zu tun. Und das ist die Familie von Amina, von Daniel und Manga. Ihr Vater wurde leider ermordet, das ist sehr schlimm. Aber ich möchte gerne die beiden Brüder vorstellen, was sie getan haben, als die Boko Haram in ihr Dorf kam.
Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater und sagte, da sind Leute im Haus.
Sie waren alle bewaffnet und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen gegen Türen.
Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen. Und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen.
Die Angreifer griffen sich den Vater und die beiden ältesten Söhne, Daniel und Manga.
Sie haben mit meinem Vater angefangen. Einige von ihnen hielten ihn so mit ihren Beinen fest. Ich hörte ihn beten. Ich habe zwar nicht jedes Wort gehört, das er gesagt hat, aber er hat gebetet. Dann haben sie ihn abgeschlachtet. Und dann war ich dran. Bevor sie einen niedermetzeln, sprechen sie ein muslimisches Gebet. Dann fingen sie an.
Ich betete das Vaterunser, den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und Psalm 118, ich werde nicht sterben, sondern leben.
Aminas Mann starb sofort. Daniel und Manga wurden in ein Krankenhaus gebracht. Trotz schwerer Verletzungen und starkem Blutverlust überlebten sie.
Es war ein tiefer Schnitt. Die Venen, die Kehle, alles wurde durchgeschnitten. Nur eine Arterie, die Blut vom Herzen zum Gehirn transportiert, blieb unbeschadet. Zuerst habe ich mich für die Narbe geschämt. Sie erregt Aufmerksamkeit. Wenn die Leute die Narbe sehen, denken sie, was ist da passiert? Manche Leute bekommen sogar Angst. Wir trugen Kleidung, die einen hohen Kragen hatte, oder wir banden uns einen Schal um den Hals, bevor wir rausgingen. Aber später wurde uns klar, es ist ein Zeugnis. Es ist ein Beweis für die Existenz Gottes.
Ich finde es enorm, wie Daniel und Manga an Jesus festgehalten haben im Angesicht ihrer Mörder und wie sie sogar in dieser Situation das Wort Gottes zitieren konnten. Und das zeigt auch, was es macht, wenn Menschen stabil werden im Glauben. Aber das können wir nicht ohne, sage ich ganz ehrlich, ohne den Heiligen Geist. Das, was wir hier sehen, sind Auswirkungen, wenn ein Mensch erfüllt ist vom Heiligen Geist, weil aus eigener Kraft kann man das nicht. Da würde man sich in jeder Hinsicht versuchen, selbst zu schützen. Aber der Geist Gottes kann uns zu sowas befähigen. Und ihre Mutter, Amina, hat etwas anderes erlebt, was mindestens auch genauso schlimm ist. Sie war in einem Überlandbus unterwegs und wurde gekidnappt. Und ich möchte gerne ihre Geschichte auch zeigen, weil das zeigt einfach mal eine Geschichte von einer einzigen Familie in Nigeria. Und es gibt viele, viele Geschichten, die ich jetzt nicht alle zeigen kann, aber es sowas, was hier ist, passiert sehr, sehr häufig in Nordnigeria. Und jetzt die Geschichte von Amina.
Amina und ihre Söhne überlebten, doch sie erlitten schwere Traumata. Nur ein paar Jahre später erfolgte ein erneuter Angriff. Als Amina in einem Minibus unterwegs war, wurde der Bus von Boko Haram angegriffen. Sie töteten die Männer und entführten die Frauen.
Sie schickten den Imam zu uns, um zu predigen. Und nach der Predigt fragten sie uns, wer von euch will Christus verleugnen? Wir lassen euch dann frei. Ihr könnt zu unseren Leuten gehen, bei unseren Frauen bleiben und frei sein. Durch Gottes Gnade waren unsere Herzen eins. Wir beteten, dass niemand von uns Christus verleugnet. Jesus ist das Leben und Sterben unser Gewinn.
Acht Monate später war Amina frei, nach langen Verhandlungen zwischen der nigerianischen Regierung und Boko Haram. Doch nun brauchte Amina dringend seelsorgerliche Hilfe. Dank ihrer Unterstützung konnte Open Doors Amina ein einwöchiges Seelsorgeprogramm ermöglichen.
Ein Mensch, der traumatisiert ist, leidet an so vielem. Da sind Angst, Einsamkeit, Wut und noch viel mehr. Aber nach der Seelsorge hat sich alles beruhigt, Gott sei Dank.
Im Nordosten Nigerias wurden durch Boko Haram bereits mehr Menschen umgebracht, als Kämpfer des IS im Irak und Syrien zusammentöteten. Besonders die Christen der Region sind in stetiger Gefahr. Bitte beten Sie weiter. Für Christen wie Amina und ihre Söhne, die Schreckliches erlebt haben und mit den Erinnerungen kämpfen.
Ich könnte jetzt im Land der Toten sein. Leute hätten um mich geweint, weil ich tot bin. Aber ich wurde durch Gottes Gnade gerettet.
I was just saved by his grace.
Ich finde es schön, wie sie Gottes Gnade so hochhält und das bezeugt, dass Gott das getan hat, auch die Heilung begonnen hat. Wenn ich so in diesem Bericht bin, ihr könnt euch gerne ein oder zwei Anliegen merken, so alles kann man sich wahrscheinlich nicht merken. Aber merkt euch ein Anliegen im Folge des Berichts, weil wir haben nachher auch eine Möglichkeit, in kleinen Gruppen zusammen zu beten. Und dann hat man dieses eine Anliegen noch im Herzen. Ich habe aber auch eine Folie, wo einiges draufsteht. Nur für euch, dass ihr wisst, das war mein Anliegen, wofür ich auf jeden Fall beten wollte. Ne? Ich möchte gerne von einem Mädchen erzählen, die mich zutiefst beeindruckt. Und vielleicht kennt schon jemand dieses junge Mädchen. Wer kennt Lea Sharibu? Kennt noch keiner, okay. Dieses junge Mädchen wurde ähnlich wie die Chibok-Mädchen entführt von der Boko Haram. Und zwar aus der Stadt Dapchi. Damals, das war ja Chibok, wo die 219 Mädchen entführt wurde. Aber hier sind es 109 oder 108 Mädchen. Und die Mädchen sind alle 14, 15 Jahre alt. Sie sind gerade in den Prüfungsvorbereitungen für ihren Abschluss. Und in dieser Zeit werden diese 108 Mädchen von der Boko Haram in die Wälder entführt. Und 4 Wochen müssen sie dort in Gefangenschaft bleiben. Und nach 4 Wochen wurden die jungen Mädchen gefragt, wer von euch möchte zum Islam konvertieren? Wer das tut, den werden wir sofort freilassen. 107 Mädchen sagen, ich möchte zum Islam konvertieren, in der Hoffnung, nach Hause zu dürfen. Und 107 Mädchen sind wirklich entlassen worden. Sie durften nach Hause. Und sie hatten jetzt schon schwere, traumatische Erlebnisse und durften nach Hause. Und dann sagten sie, wer sich nicht zum Islam bekennt, den werden wir hier behalten und als unsere Sklavin benutzen. Und ein Mädchen hat gesagt, in dem Angesicht der Boko Haram hat gesagt, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Dieses Mädchen war damals 14 Jahre alt und das war 2018, dieses junge Mädchen Lea Sharibu. Und tatsächlich ist sie dort geblieben, bei der Boko Haram bis heute. Sie ist inzwischen zwangsverheiratet mit einem Kämpfer der Boko Haram. Sie hat einen kleinen Sohn, der ist inzwischen 3 Jahre alt. Das sind die letzten Infos, die wir haben. Und ich weiß, dass sie jetzt Ende Mai 19 Jahre alt wird oder geworden ist. Ich weiß nicht genau ihren Geburtstag. Sie ist jetzt 5 Jahre in den Händen der Boko Haram. 5 Weihnachten, 5 Geburtstage hat sie dort verbracht. Und sie hat eine Nachricht geschickt aus der Gefangenschaft. Das war relativ zu Beginn. Und ich würde euch die gerne vorlesen. Meine Mutter, du solltest nicht beunruhigt sein. Das ist schon mal ein Ding. Deine Worte aus unseren Morgenandachten stehen mir vor Augen, dass Gott Menschen in Not besonders nah ist. Man sieht, dass sie einen unwahrscheinlichen Halt hat, auch im Wort Gottes. Ich bin zuversichtlich, dass ich dich eines Tages wiedersehen werde, wenn nicht hier, dann in der Geborgenheit unseres Herrn Jesus Christus. Ein 14-jähriges Mädchen aus der Gefangenschaft. Ihre Mutter, sie heißt Rebecca, sie war verzweifelt. Sie hat immer gebetet und sie ist fast krank geworden. Aber wir haben jetzt ein kürzliches Video, aus Zeitgründen möchte ich es nicht zeigen, weil es sonst zu lang wird. Aber sie sagt in dem Video, ich bin stolz auf meine Tochter, dass sie den Namen Jesu nicht verleugnet hat, dass sie in diesen Schwierigkeiten Jesus treu geblieben ist. Und darüber bin ich stolz. Ist das nicht krass? Ich meine, als Mutter, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, ob ich das irgendwie verwenden könnte. Aber ich finde es so toll, weil Gott sogar diese Frau getröstet hat. Viele haben für Rebecca gebetet. Wir haben sogar eine Briefaktion gemacht, wo sie von Open Doors, von Menschen wie ihr, Karten bekommen hat. Und es hat sie sehr getröstet. Und wir sehen, wie Gott an ihrem Herzen wirkt. Man kann ja auch sonst gar nicht leben. Und Gott hat wirklich an ihrem Herzen gewirkt. Es gibt noch eine Situation, auf die ich gerne hinweisen möchte. Und zwar sind am 7. Mai, das liegt also nicht lange zurück, 40 Gottesdienstbesucher entführt worden. Und 16 sind noch in Gefangenschaft, 24 konnten befreit werden. Und das sind die Väter hier auch der Chibok-Mädchen, die beten. 2 dieser Chibok-Mädchen konnten bei dieser Aktion sogar befreit werden, obwohl eben Leute gefangen genommen wurden, konnten 2 in diesem Zuge trotzdem befreit werden. Und wir sehen hier die Väter der Chibok-Mädchen, wie sie zusammen beten. Die beten und kämpfen in ihren Dörfern, dass diese Chibok-Mädchen, auch der Rest, befreit wird. Die Hälfte der Chibok-Mädchen konnte befreit werden und die meisten haben unser Traumazentrum durchlaufen. Wir haben ein Traumazentrum in Nordnigeria. Und ich habe hier, weil das sind Persönlichkeiten, diese Mädchen, einfach mal die Namen aufgeschrieben, nur von denen, die 2022 befreit werden konnten. Ich konnte jetzt nicht alle aufschreiben. Die sind die letzten, wo ich weiß, dass sie befreit wurden von den Chibok-Mädchen, weil Christen für diese Mädchen gebetet haben. Und wir sehen hier, die meisten haben kleine Kinder. Manche konnten flüchten, manche konnten befreit werden. Das sind alles Namen für traumatische Situationen, die diese jungen Mädchen erlebt haben. Und viele von denen wie gesagt, haben unser Traumazentrum durchlaufen und manche haben sogar ihren Schulabschluss nachgeholt, ihre Ausbildung begonnen. Und eines der Chibok-Mädchen ist sogar Pilotin in den USA geworden. Viele haben ihre Ausbildung noch abschließen können und wir sehen, dass die Heilung voranschreitet bei diesen Chibok-Mädchen. Ich möchte zum Abschluss meines Vortrags gerne ein Videoclip zeigen von einem Mädchen, was ähnlich wie Lea Sharibu gefangen genommen wurde, 4 Jahre. Sie konnte befreit werden, sie heißt Deborah, sie hat inzwischen 2 kleine Kinder von den Boko Haram-Kämpfern und sie hat unser Traumazentrum durchlaufen und sie sagt, wie das auf sie gewirkt hat. Und im Anschluss daran werden wir zusammen beten.
Bevor sie mich entführten, lebte ich im Internat. Damals war ich 14 Jahre alt. Jedes Wochenende und in den Ferien war ich zu Hause. Ich liebte die Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie. Ich war glücklich bei meinen Eltern. Dann tauchten die Kämpfer von Boko Haram bei uns auf. Überall waren Schüsse. Ich war im Haus und versteckte mich unterm Bett. Sie kamen ins Zimmer und schossen wahllos in alle Richtungen. Als sie mich unterm Bett fanden, zogen sie mich hervor. Sie beschimpften mich als Ungläubige. Ich wurde zwangsverheiratet und sie hielten mich fast 4 Jahre fest. Ich wurde vergewaltigt und wurde schwanger. Nach der Geburt meines Sohnes wurde ich bald wieder schwanger. Ich musste viel Leid, Hunger, Misshandlung und Schmerz erleiden. Nachdem fast 4 Jahre vergangen waren, wachte ich eines Nachts plötzlich auf. Das Lager war verlassen, weil sie einen Angriff starteten. Mein Sohn und ich waren alleine. Wir liefen in den Wald. Es war schon nach Mitternacht. So konnten wir entkommen.
Zu diesem Zeitpunkt war Deborah 18 Jahre alt. Sie floh und wurde von ihrer Familie willkommen geheißen. Doch ihr Dorf vertraute ihr nicht mehr.
Fast alle sahen auf mich herab und beleidigten mich.
Die Entführung, die Zwangsehe und Misshandlung hatten das junge Mädchen traumatisiert. Nun wurde sie dafür von der Dorfgemeinschaft abgelehnt. Vor allem Deborahs Kinder waren ihnen ein Dorn im Auge.
Ich habe trotzdem nie aufgehört, meine Kinder zu lieben, auch wenn sie sagen, dass es Kinder des Feindes sind. Alles, was Gott erschafft, ist wunderschön.
Als Deborah noch mit ihrem zweiten Kind schwanger war, lud Open Doors sie in das im März 2019 eröffnete Traumazentrum ein. Sie nahm an einem Programm teil, das speziell auf Opfer sexueller Gewalt ausgerichtet ist.
Ich fand ein neues Leben, Gott sei Dank. Wenn ich nicht an diesem Programm teilgenommen hätte, wäre ich noch immer voller Bitterkeit. Die Traumabegleiter erzählten uns von echter Vergebung. Am Anfang verstand ich nicht, wie wichtig das ist, aber jetzt sehe ich die Kraft dahinter. Als ich wirklich vergeben konnte, da konnte ich meine eigenen negativen Gefühle ziehen lassen. Ich bin nicht mehr bitter. Nur dank euch habe ich gelernt, dass Gott mich wirklich liebt. Das macht mich glücklich. Jetzt kann ich auch meine Kinder genauso lieben wie mich selbst. Ich würde mich so freuen, wenn ihr noch mehr jungen Frauen mit einer Traumatherapie helfen könntet, damit sie die gleiche Heilung erfahren können wie ich.
Deborah konnte ihren Vergewaltigern vergeben. Aber trotzdem gibt es noch viele traumatisierte Frauen, Männer und Kinder, die Hilfe brauchen. Jedes Jahr bietet Open Doors Traumaseelsorge für 2.000 bis 3.000 Nigerianer an. Viele davon finden im neuen Traumazentrum statt. Bitte beten Sie für eine langfristige Heilung, dass Sie vergeben und so ein Zeugnis für Jesus Christus in Ihrem Umfeld sein können.
Ich denke, das war jetzt genug an Informationen. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach zu zweit, zu dritt oder zu viert uns zusammenstellen können und für die Anliegen beten. Wer noch auch, hier kann man selber einfach schauen, wofür man beten kann und ich würde das dann abschließen. Okay. Herr Jesus, wir danken dir für den neuen Präsidenten Bola Tinubu. Und Vater, wir beten, dass durch ihn Nigeria sich verändert, dass er sich zu den Christen stellt, den Christen wirklich eine Freiheit gibt und Schutz gewährt und sich wirklich klar auf eine auch klar stellt dazu, Vater, und dass er gegen Korruption vorgeht. und Christen befreit, die gefangen genommen wurden und die richtigen Strategien entwickelt, um auch die Christen wieder zu befreien, Herr. Amen. Ja, Bola Tinubus Frau ist Christ, sie ist sogar Pastorin und einer seiner Söhne ist auch Christ. Und da gibt es Hoffnung, dafür zu beten. Danke für eure Gebete. Ich habe auf eure Sitze so ein Gebetsmagazin ausgelegt. Und vielleicht gibt es unter euch Leute, die sagen, ich merke auch durch diesen Gottesdienst, dass ich gerne konkreter Gebetsanliegen erfahren möchte, möchte konkreter informiert sein und möchte dadurch konkreter beten können. Und wer sagt, ich möchte das, hier ist ein Gebetskalender in der Mitte und da steht, Entschuldigung, für jeden Tag ein ganz spezielles Anliegen, wie ich zum Beispiel eben das von der Vietnamesin vorgelesen habe. Und auch Dankesanliegen, wenn irgendwo was erhört wurde. Und man kann das sogar raustrennen aus